Ich persönlich hatte einen Fall, da hatte sich halt, das ging glaube ich um 4 oder 5 Kinder bei einer Mitarbeiterin und bei ihr wechselte sich immer Elternzeit und dauerkrank ab. Und dann hatten wir am Ende irgendwie 120 Urlaubstage, die zumindest gerichtlich geltend machte. Also durch Elternzeiten kann sich Urlaub schon aufbauen. Das ist für Arbeitgebende nicht so schön, also gerade wenn jemand aus der Elternzeit zurückkehrt. Deswegen ist die gesetzliche Regelung aber ganz entspannt, indem sie sagt, wenn jemand im November zurückkommt, muss er den Urlaub, den er bei Beginn der Elternzeit hatte, nicht noch in dem Dezember reinhauen, sondern er hat noch das Folgejahr Zeit. Ich komme wieder aus der Elternzeit und den Urlaub, den ich vorher hatte, kann ich in dem Jahr nehmen oder im Folgejahr. Dadurch kann man das auf einen längeren Zeitraum strecken. Das ist für Arbeitgebende ganz sinnvoll.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Klassik. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die in Führungsverantwortung oder unternehmerischer Verantwortung unter anderem auch im Handwerk stehen. Und heute soll es um das Thema Elternzeit und Elterngeld gehen. Wir haben uns beim letzten Mal über das Thema Mutterschutz im weitesten Sinne unterhalten und jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter in der Chronologie. Ich bin Kai Holm, Trainer im Bereich Personalentwicklung bei der IKK Klassik und ich habe 3 Gäste, Carsten Matthies in Dresden, online zugeschaltet. Hallo Carsten.
Hi.
Du bist der Fachanwalt für Arbeitsrecht und Beratung für Unternehmen in der Wirtschaftskanzlei Badke Grünberg in Dresden und bist schon einige Male bei uns gewesen. Schön, dass du auch heute wieder Zeit hast. Und dann haben wir dabei Stefan Jung, auch Heimspiel sozusagen hier live vor Ort, Leiter Beiträge und Versicherung bei der IKK Klassik. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Auch vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Und dann haben wir online zugeschaltet zu einzelnen Fragestellungen Anna Sänger. Sie führt ihre eigene Metallwerkstatt, gibt Schweißkurse, ist als Metall-Influencerin in Social Media unterwegs. Unter Insta ist sie zu finden unter Monoista und hat über 36.000 Follower, also online sehr wohl bekannt. Und wir werden sie an der einen oder anderen Stelle zum Thema Rolle der Mutter unter dem Aspekt Unternehmerin oder Beschäftigte zu den Themen des heutigen Tages befragen. Ich möchte einsteigen in das entsprechende Thema Elternzeit und Elterngeld. Wann beginnt denn die Elternzeit, Stefan?
Also die Elternzeit geht grundsätzlich los mit der Geburt des Kindes und kann bis zum 8. Lebensjahr des Kindes genommen werden.
Das heißt also, ich brauche letztendlich das Geburtsdatum. Wie ist das rein rechtlich festgelegt? Geburtsurkunde.
Meist mit der Geburtsurkunde, genau.
Und das ist das einfachste Dokument, was man haben kann, weil man es sowieso in Anführungsstrichen automatisch bekommt.
Ja, und man braucht es auch für die Einstufung der Elterneigenschaften der Pflegeversicherung.
Also mehrere Dinge, die damit auf einmal erfüllt werden. Wie funktioniert das mit dem Elterngeld? Wofür ist das gut?
Ja, Elterngeld soll grundsätzlich die wirtschaftliche Absicherung während der Erziehungszeit sein.
Ja, das heißt, da geht Geld verloren. Wir haben beim letzten Mal kurz über das Mutterschaftsgeld auch gesprochen, vielleicht noch ganz kurz zusammengefasst. Wie ist das Mutterschaftsgeld?
Also während der Mutterschutzfristen ist die werdende Mutter ja voll abgesichert und erhält weiterhin das volle Arbeitsentgelt netto ausgezahlt. Die Krankenkasse zahlt hier 13 Euro netto dazu. Während der Elternzeit hat der Arbeitgeber keine Kosten zu tragen. Er muss den Arbeitsplatz grundsätzlich freihalten.
Okay, wir wollen uns heute in der Podcast-Folge mit den arbeitsrechtlichen Konsequenzen für Kinder, die ab 2021 geboren wurden, auseinandersetzen. Wer kann denn grundsätzlich in diese Elternzeit gehen?
Also die Grundvoraussetzung ist natürlich die Elterneigenschaft, ja, die man haben muss. Mhm. Dementsprechend ein leibliches Kind wird hier halt immer genommen. Stiefkind, Adoptivkind, Pflegekind. Und was ich hier noch als Besonderheit finde, selbst Großeltern können in Elternzeit gehen, wenn deren Kind unter 18 Jahre ist und dementsprechend dann ein kleines Enkelkind auf die Welt kommt.
Okay, das ist ja eine besondere Situation, die vielleicht nicht jeder weiß in dem Zusammenhang. Wie lange können denn Arbeitnehmende in Elternzeit gehen und was ist dabei zu beachten?
Grundsätzlich hat man pro Kind Anspruch auf 3 Jahre Elternzeit und kann halt sehr flexibel in diesem Zeitraum umgehen. Von Geburt des Kindes an bis zum 8. Lebensjahr kann ich in mehreren Zeitabschnitten mir diese Elternzeit pro Kind aufteilen.
Jetzt kommen wir mal zum Kern des Themas. Wir haben als Hörer und Hörerinnenpublikum die Arbeitgebenden, also Unternehmer, Unternehmerinnen. Und dann stellt sich ja die Frage, was ist denn hinsichtlich des jeweiligen Arbeitsplatzes in Bezug auf das Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis, Carsten?
Also Elternzeit ist ein Gestaltungsrecht des Mitarbeiters. Ne? Also ich kann als Arbeitgeber im Standard, wenn jemand Elternzeit beantragt, nicht sagen, nee, das geht nicht. Sondern die Elternzeit kommt und was macht sie mit dem Arbeitsverhältnis? Sie bringt es zum Ruhen, also es muss weder bezahlt werden, Also weder die Vergütung wird gezahlt, noch muss ein Mitarbeiter arbeiten. Das ist der Standardfall, also gänzlich in der Elternzeit. Es gibt noch eine Teilzeitmöglichkeit in der Elternzeit, also in der Elternzeit Teilzeit zu arbeiten. Aber bleibt man erstmal bei der Elternzeit mit vollständigem Ruhen. Das heißt, beide Pflichten, sowohl Vergütung als auch Arbeitspflicht, ruht. Und ich kann, das ist das, was das Gesetz noch vorsieht, als Arbeitgeber sagen, ich kann den Urlaub kürzen während der Zeit um ein Zwölftel für jeden vollen Monat der Elternzeit. Und wenn die Elternzeit dann endet, dann lebt das Arbeitsverhältnis wieder auf. Der Arbeitsplatz muss freigehalten werden, muss nicht der spezifisch konkrete sein, sondern natürlich alles, was ich einem Mitarbeiter zuweisen kann an gleichwertiger Tätigkeit, dann geht es halt hinterher nach der Elternzeit weiter.
Auch aus der Perspektive einmal eine Schutzfunktion oder eine Arbeitsplatzsicherungsfunktion, so will ich das mal nennen. Also gut für die Arbeitnehmerin und für den Arbeitnehmer, aber im Umkehrschluss auch für den Arbeitgeber eine Sicherheit. Also da kommt jemand wieder im Normalfall, aber es ist auch klar, dass ich da den Arbeitsplatz oder einen Arbeitsplatz freihalten muss und das auch planbar tun kann, wenn ich hier auch vorher weiß, welche Zeitabläufe da vorhanden sind. Was muss der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin mit den Arbeitgebenden vereinbaren, damit dann auch klar ist, wie lange ich den Arbeitsplatz oder einen Arbeitsplatz freihalten muss.
Mitarbeitende müssen bei der Elternzeit, die in den ersten 3 Lebensjahren liegen, 7 Wochen vor Beginn der Elternzeit, das beim Arbeitgeber schriftlich verlangen und müssen sich dann festlegen, wie die Elternzeit in den ersten 2 Jahren aussehen soll.
Das heißt, ich muss mich für 24 Monate dann auch festlegen. Was ist denn jetzt die Besonderheit? Eltern haben wir ja 2 Elternteile, üblicherweise.
Das ist ganz, ganz wichtig. Also das komplette Gesetz gilt sowohl für Väter als auch für Mütter, als auch für Doppelmütter oder Doppelväter.
Okay, das heißt also, ich habe die Grundsituation so, dass ich unter Umständen auch mehrere Arbeitgeber dementsprechend zu informieren habe.
Das hat ja auch der Gesetzgeber eigentlich vor, dass sich die Erziehungszeit partnerschaftlich aufgeteilt wird. Mhm. Und dementsprechend sollte man sich als Paar halt absprechen, wer nimmt das erste Jahr, wer macht das zweite Jahr dann vielleicht. Man hat ja noch ein Jahr übrig ab dem 3. Geburtsjahr, dass man zum Beispiel sagt, zum Zeitpunkt der Einschulung, schwierige Zeit, das Kind muss sich erstmal eingewöhnen, bleibe ich auch zu Hause. Nehmen dann mit der Elternzeit, man soll sich also grundsätzlich gegenseitig absprechen und gemeinschaftlich die Erziehungszeit oder die Erziehung der Kinder ja aufteilen. Sieht in der Praxis meistens anders aus, dass die Väter halt nur die 2 Monate Partnerschaftsmonate machen und die Mütter meistens dann die Erziehungszeit in Anspruch nehmen.
Anna, ich möchte dich auch noch mal mit in die Runde reinnehmen. Wie ist denn deine Sichtweise zu dieser konkreten Situation?
Ich arbeite als Handwerkerin in der Metallbranche und habe dadurch natürlich hautnah erlebt, wie herausfordernd es sein kann, Elternzeit und Elterngeld in der Praxis zu nutzen. Ich glaube, besonders für Frauen ist der gesellschaftliche Druck enorm, denn von Müttern wird vor allem erwartet, dass sie perfekt funktionieren. Gleichzeitig ist es leider immer noch so, dass der Großteil der Elternzeit auf den Schultern der Frauen liegt, denn in vielen Fällen sind es gerade die Mütter, die einen längeren Ausstieg aus dem Beruf wählen, sei es aus finanziellen, gesellschaftlichen oder auch praktischen Gründen. Ich bin überzeugt, dass es für Betriebshaber und die Betriebshaberin wirklich wichtig ist zu verstehen, dass Elternzeit besonders für Frauen, aber natürlich auch für Männer mit erheblichen finanziellen und organisatorischen Herausforderungen verbunden ist.
Wir haben jetzt eben immer über die 2 Jahre gesprochen. Nun kann es ja aber mal sein, dass sich innerhalb dieser 2 Jahre etwas ändert, dass also der Wunsch da ist, ich möchte früher wiederkommen oder ich möchte länger wegbleiben. Wie flexibel ist dann das Gesetz und wie flexibel kann da eine Regelung dann auch mit den Arbeitgebenden aussehen? Carsten.
Eine Verkürzung der Elternzeit braucht im Grundsatz die Zustimmung des Arbeitgebers. Es sei denn, es gibt besondere Konstellationen, also eine besondere Härte oder der schlimmste Fall, der auch im Gesetz geregelt ist, ist das Versterben des Kindes. Der Hintergedanke ist diese Planungssicherheit, die auch Arbeitgebende brauchen. Also wenn ich sage, ich weiß, jemand ist 2 Jahre nicht da, dann stelle ich möglicherweise jemanden befristet für 2 Jahre ein, also eine Ersatzkraft. Und wenn der Mitarbeiter einfach ohne Zustimmung des Arbeitgebers die Elternzeit beenden können, hätte ich 2 Leute da für den gleichen Job. Das versucht das Gesetz zu verhindern. Also im Standard ist eine Zustimmung des Arbeitgebers erforderlich.
Und das sind ja auch Dinge, die wir in Stellenanzeigen ja auch ganz oft lesen. Elternzeitvertretung und so weiter, befristet auf 2 Jahre jetzt als Beispiel. Das wären also genauso eine Konstellation, die du hier gerade ansprichst. Ja. Also letztendlich eine Schutzfunktion für den Arbeitgeber auch.
Ja.
Okay, du hast eben eine Situation angesprochen, dass das Kind verstirbt. Wie ist da die Situation?
Ja, das regelt das Gesetz. Das sagt, wenn das Kind während der Elternzeit verstirbt, dann endet die Elternzeit spätestens 3 Wochen nach dem Tod des Kindes.
Also klar geregelt, da gibt es dann auch keine weiteren Besonderheiten, auch bei dem traurigen Anlass natürlich. Kann ich Elternzeiten auch anders noch aufteilen?
Also ich habe ja insgesamt 3 Jahre Zeit pro Kind. Ich kann die ersten 3 Jahre am Stück nehmen. Ich kann aber auch sagen, ich nehme nur die ersten 2 Jahre und dann nehme ich vom 6. bis zum 7. Lebensjahr des Kindes noch ein Jahr Elternzeit. Also ich bin total flexibel und grundsätzlich, also bis zu 2 Zeitabschnitte kann ich immer machen, ohne dass der Arbeitgeber ein großes Zustimmungsrecht hat. Ab dem 3. Zeitabschnitt müsste der Arbeitgeber dann zustimmen, aber es gibt auch wenig Gründe, die eigentlich dagegen sprechen.
Weitere Flexibilität, habe ich gelesen, ist das Thema Teilzeit während der Elternzeit. Wie funktioniert das, Carsten?
Also es ist ein besonderer Anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung, also eine Verringerung meiner Arbeitszeit. Der Rahmen ist 15 bis 32 Stunden die Woche. Es gibt ja generell im Teilzeit- und Befristungsrecht ein Anspruch eines Vollzeitmitarbeitenden auf eine Verringerung der Arbeitszeit. Die kann ich als Arbeitgeber ablehnen, wenn ich betriebliche Gründe habe. In der Elternzeit, also in der Elternteilzeit, ist das Gesetz noch, lebt noch eine Hürde höher und sagt, es braucht dringende betriebliche Gründe, die ich als Arbeitgeber brauche, um einen solchen Teilzeitanspruch in Elternzeit abzulehnen. Die Gerichte prüfen das so in 3 Stufen. Die fragen zuerst, gibt es ein Organisationskonzept, was gegen die Teilzeit spricht? Also in dem konkreten Fall, dann guckt man sich auf 2. Ebene an, wie sehr würde die Teilzeit gegen dieses Organisationskonzept sprechen. Und auf der 3. Stufe gibt es nochmal so eine insgesamt Interessenabwägung. Und die Gerichte verlangen gerade bei Teilzeit in Elternzeit von den Arbeitgebenden schon relativ viel. Also ganz viele Umorganisationsmaßnahmen können dem Arbeitgeber da auferlegt werden. Das heißt, es ist sehr viel Aufwand und auch sehr viel, man braucht sehr gute Argumente zu sagen, ich kann Teilzeit in Elternzeit nicht ermöglichen.
Einer meiner Kernthemen ist ja das Thema Fachkräfte und wie können wir als Betrieb für Fachkräfte attraktiv sein und bleiben. Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist zum Beispiel das Thema flexible Arbeitszeiten anzubieten. Also es gibt ja die verschiedensten Modelle, wie man Arbeitszeiten aufteilen kann. Klar haben wir diese klassischen Modelle, aber darüber hinaus, die Welt verändert sich ja auch, gibt es unzählige Möglichkeiten und da auch ist es wirklich immer hilfreich, wenn man mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Dialog geht. Weil manchmal hilft es schon, wenn man einfach nur eine Stunde früher gehen kann oder eine Stunde später kommen kann, je nachdem, wie zum Beispiel die Kita aufhat. So, das sind dann auf jeden Fall Sachen, die sehr helfen.
An Anna die Frage, welche persönlichen Erfahrungen hast du denn als Mutter, als Beschäftigte im Handwerk oder auch als Unternehmerin in diesem Kontext gehabt?
Bei mir war es konkret so, dass ich mich ungefähr 1 Jahr vor der Geburt meiner Tochter selbstständig gemacht hatte. Um es jetzt mal schön auszudrücken, es ist nicht ganz günstig von der Planung, das so zu machen. In Deutschland ist es ja so, dass das Jahr vor dem eigentlichen Elternwerden relevant ist für die Berechnung des Elterngeldes. Und das ist natürlich dann doch eine ganz große Herausforderung gewesen. Und da möchte ich auch sehr ehrlich und transparent sein. Und ich glaube aber, dass ich da auch gar kein krasser Sonderfall bin. Ich bin natürlich selbstständig, das kann man jetzt vielleicht nicht auf Angestellte übertragen. Aber dass es natürlich schon so ist, dass man sich das leisten können muss, dass Elternzeit zu nehmen als selbstständige Einzelunternehmerin ein unfassbar krasses finanzielles Risiko ist. Ich kenne ganz, ganz viele, die in der Situation vorher sparen, um sich das überhaupt leisten zu können. Und dann wird Kinderkrieg natürlich auch zu einer Frage von, kann man sich das leisten, darf man sich das leisten? Und dann führt das natürlich ganz oft dazu, dass Mütter, aber natürlich auch Väter, dieses Jahr Elternzeit gar nicht nehmen können und dass das Elterngeld dann auch wirklich, und sowas in meinem Fall auch, eigentlich völlig an der Praxis vorbeigeht. Für Betriebsinhaber und Betriebsinhaberinnen im Handwerk stellt das Thema Elterngeld und Elternzeit natürlich eine ganz besondere Herausforderung dar. Einmal die Abwesenheit von Mitarbeitenden in Elternzeit kann natürlich zu erheblichen Engpässen führen, ganz klar. Insbesondere, wenn wir kleinere Betriebe betrachten, wo jede Arbeitskraft zählt. Gleichzeitig finde ich es aber auch super wichtig zu erkennen, dass eine flexible und auch unterstützende Haltung gegenüber Elternzeit und Elterngeld nicht nur die Zufriedenheit, sondern vor allem natürlich auch die Loyalität der Mitarbeitenden stärkt und damit dann auch ein langfristiges Überleben des Betriebs sichern kann. Also gerade in Zeiten vom Fachkräftemangel, oder wie man es vielleicht schöner ausdrückt, im Fachkräftebedarf, sind das natürlich ganz wichtige Funktionen oder ganz wichtige Effekte, auf die ich als Betriebsinhaberin nicht verzichten wollen würde.
Carsten, ich habe noch eine Frage. Welche Ausnahmen oder besonderen Fallkonstellationen gibt es, die die Elternzeit denn an der Stelle auch noch begrenzen?
Also in dem Sinne sieht das Gesetz halt verschiedene noch besondere Härtefälle vor, in denen ich als Mitarbeiter auch sage, ich kann die Elternzeit vorzeitig beenden und der Arbeitgeber darf das nur aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen und muss das binnen 4 Wochen tun. Das ist beispielsweise das Versterben eines Elternteils. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, das ist sozusagen gerade, wenn noch ein Geschwisterkind geboren wird, dann sieht das Gesetz vor, dass die Elternzeit vorzeitig beendet wird und der Arbeitgeber noch nicht mal was gegen sagen kann. Also der Grundsatz gilt dann Vorrang der Schutzfristen vor der Elternzeit.
Genau, und hier ist halt damit wirklich die Besonderheit. Während der Elternzeit kriegt man außer des Elterngeldes ja eigentlich keine finanzielle Absicherung oder Vergütung mehr. Aber dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wieder in die neue Schutzfrist reingehe, weil das Geschwisterkind unterwegs ist, da erhält natürlich die Arbeitnehmende auch wieder Mutterschaftslohn vom Arbeitgeber und die 13 Euro Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse für den kompletten Zeitraum, 6 Wochen vorher, 8 Wochen nachher.
Wobei ja Mutterschutzlohn dann hochinteressant ist. Sie hat ja dann an der Stelle gar nicht wieder gearbeitet.
Genau, also es muss eigentlich nur diese fiktive Sekunde sein, ja, wo man praktisch am Vortag die Elternzeit beendet und am Folgetag gehe ich dann wieder in meine Mutterschutzfrist rein.
Okay. Ja, das ist ja hochinteressant. Das ist ja eine besondere Schutzfrist oder Schutzsituation, die wir jetzt angesprochen haben. Was in der Situation ja auch immer eine Rolle spielt, ist das Thema Kündigungsschutz. Bei Arbeitsverhältnissen haben wir genau das als wesentlichen Hintergrund. Wie sieht es denn aus mit dem Kündigungsschutz, wenn man in Elternzeit ist oder zu Zeiten der Schwangerschaft und Mutterschaft unterwegs ist?
Also eine Mitarbeitende, die in Elternzeit ist, die hat einen besonderen Kündigungsschutz. Dieser Kündigungsschutz beginnt mit der Beantragung der Elternzeit, frühestens jedoch 8 Wochen vor Beginn. Das heißt, ich kann mich in einer typischen Abbausituation, Personalabbau, und ich weiß, ich habe noch ein Kind, ich habe noch ein bisschen Elternzeit übrig und ich vermute, das wird in 4 bis 5 Monaten laufen, jetzt sagen, ich will Elternzeit in 2 Jahren. Damit bekomme ich mich nicht in den Kündigungsschutz. Das hat das Gesetz erkannt oder der Gesetzgeber und hat das also limitiert auf frühestens 8 Wochen vor Beginn.
Okay. Und dann die Frage an Stefan. Wie ist der sozialrechtliche Schutz?
Während der Elternzeit.
Während der Elternzeit, ja.
Ja, wir haben so eine Nachgehen- oder eine Weiterversicherung. Grundsätzlich heißt das, während des Elterngeldbezuges bin ich, wenn ich eine Beschäftigung vorher gehabt habe, immer kostenlos weiterversichert. Bei der Elternzeit grundsätzlich auch. Hier ist natürlich immer die Voraussetzung, dass ein Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Zu dem Zeitpunkt also, wo während der Elternzeit das Beschäftigungsverhältnis endet, weil zum Beispiel das Beschäftigungsverhältnis im Voraus befristet war, endet natürlich dann auch meine Versicherung während der Elternzeit, weil ich halt kein Beschäftigungsverhältnis mehr habe. Also Erziehungsgeld immer durchgehend, Elternzeit nur solange das Beschäftigungsverhältnis besteht, besteht eine kostenlose Mitgliedschaft.
Wenn wir dann beim Thema Elternzeit sind und vielleicht auch das anstrengend ist, auch ein Kind zu erziehen, uns die große Frage stellen, wie ist es dann mit Urlaub? Welche Regelungen gibt es denn mit Urlaub während der Elternzeit?
Wenn ich in einer Elternzeit bin, wo ich nicht arbeite, dann ruhen die Hauptleistungspflichten. Also ich muss nicht arbeiten, dann brauche ich auch keinen Urlaub. Wenn Arbeitgebende nichts tun, dann bleibt der volle Urlaubsanspruch trotzdem für das Jahr für die Mitarbeiter bestehen. Das Gesetz sagt dann, ich kann den Urlaub auch aus dem Jahr, in dem ich in Elternzeit gegangen bin, in dem Jahr nehmen, in dem ich aus der Elternzeit zurückkehre, plus dem Folgejahr. Was Arbeitgeber üblicherweise tun, ist zu kürzen diesen Urlaub für jeden vollen Monat des Bestehens der Elternzeit um 1/12. Das ist wichtig zu wissen, wenn ich das will, ich muss es wirklich ausdrücklich erklären. Ich muss es auch nicht schon vor der Elternzeit machen, ich muss es auch nicht unmittelbar danach machen, aber ich muss es, das gibt es in der Entscheidung Bundesarbeitsgericht, jedenfalls vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses tun. Also ist Arbeitgebern definitiv angeraten, wenn sie kürzen wollen, das in einer sehr ausdrücklichen Form den Mitarbeitenden kundzutun. Aus Vorsorge ist Arbeitgebern definitiv geraten, es zu tun, sobald jemand Elternzeit beantragt oder sie nimmt, dann zu sagen, okay, wir kürzen den Urlaub um 1/12 pro vollen Monat der Elternzeit.
Arbeitgebende haben halt immer nur die Möglichkeit zu kürzen, wenn ein voller Kalendermonat Elternzeit beantragt wird. Und oft kommt es ja in der Praxis so vor, dass sich die Väter auch an der Elternzeit beteiligen, leider meistens nur mit 2 Monaten. Heißt also, der clevere Vater beantragt vom 15. des Monats Elternzeit bis zum 15. des übernächsten Monates, sodass dann praktisch nur der Monat dazwischen um 1/12 gekürzt werden kann.
Okay, nun kann es ja auch sein, das ist auch nochmal eine arbeitsrechtliche Frage, unter Vergütungsaspekten. Manchmal wird ja Urlaubsgeld gezahlt für Urlaub. Aber es gibt ja auch Situationen, wo das mit Zeiträumen verknüpft ist und gezahlt wird. Wenn so etwas hier in diesem Zusammenhang passiert, was ist mit dem Urlaubsgeld unter arbeitsrechtlichen Ansprüchen? Fragezeichen, gibt es das überhaupt? Und die Folge wäre, sozialversicherungsrechtlich muss man dafür bezahlen? Fragezeichen. Wer möchte zuerst?
Ich fange mal mit dem arbeitsrechtlichen Thema an. Also wir müssen 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist das ganz normale Urlaubsentgelt. Mhm. Das heißt, ich kriege das Geld weitergezahlt, was ich vorher auch hatte.
Den Lohn oder Gehalt?
Genau, der typische Referenzzeitraum des Gesetzes sind die letzten 13 Wochen vor dem Urlaub. Das, was ich in den 13 Wochen zum Durchschnitt verdient habe, soll ich auch im Urlaub bekommen. Mhm. Das zweite ist Urlaubsgeld, ist sozusagen eine zusätzliche Zahlung, die anlässlich eines Urlaubs oder einmal im Jahr gezahlt wird. Das hängt dann von den Regelungen ab. Das kann man schwerlich von Standard runterbrechen und sagen, das ist immer so. Es gibt ganz typische Zahlungen, die wirklich nur im Zusammenhang mit der tatsächlichen Urlaubnahme gezahlt werden. Und die werden dann in der Zeit natürlich, werden die nicht gezahlt. Aber da muss man sich die Regelung im Einzelnen angucken.
Ja, auch in der Sozialversicherung muss ich hier unterscheiden, wenn es bezahlter Urlaub, also bezahlte Urlaubstage sind, ganz normal laufendes Arbeitsentgelt, beitragspflichtige Zeiten, muss ich ganz normal verbeitragen. Meistens ist aber auch hier, dass das Urlaubsgeld gezahlt wird oder oft auch Ende der Erziehungszeiten Urlaubsabgeltung für Urlaub, den ich mir vielleicht gar nicht genommen habe. Es kann ja sein, dass ich vor der Schwangerschaft sofort ein Beschäftigungsverbot bekommen habe und dementsprechend gar keine Möglichkeit mehr gehabt habe, den Urlaub zu nehmen. Dann wird der Urlaub irgendwann mal abgegolten. Das ist eine Einmalzahlung. Da muss ich halt immer nachschauen, habe ich in diesem Jahr der Auszahlung schon beitragspflichtige Tage? Dann wird diese Zahlung auf diese Tage umgewandelt. Ansonsten, wenn ich keine Beitragstage habe in diesem Jahr, dann ist die komplett sozialversicherungsfrei, diese Urlaubsabgeltung.
Na gut, das ist eine eindeutige oder eine klare Regelung. Ihr habt eben davon gesprochen, dass ja die Elternzeitregelung insgesamt ja auch eine bis 8. Lebensjahr des Kindes ja auch gehen könnte. Das ist ja schon ein langer Zeitraum und da hat sich dann ja auch ein Arbeitgeber potenziell darauf einzustellen. Im Zusammenhang mit Urlaub, gibt es da Einschränkungen oder mit dem Rechtsanspruch auf Urlaub?
Ich persönlich hatte einen Fall, da hatte sich halt, das ging glaube ich um 4 oder 5 Kinder bei einer Mitarbeiterin und bei ihr wechselte sich immer Elternzeit und dauerkrank ab. Und dann hatten wir am Ende irgendwie 120 Urlaubstage, die zumindest gerichtlich geltend machte. Also durch Elternzeiten kann sich Urlaub schon aufbauen. Das ist für Arbeitgebende nicht so schön, also gerade wenn jemand aus der Elternzeit zurückkehrt. Deswegen ist die gesetzliche Regelung aber ganz entspannt, indem sie sagt, wenn jemand im November zurückkommt, muss er den Urlaub, den er bei Beginn der Elternzeit hatte, nicht noch in dem Dezember reinhauen, sondern er hat noch das Folgejahr Zeit. Ich komme wieder aus der Elternzeit und den Urlaub, den ich vorher hatte, kann ich in dem Jahr nehmen oder im Folgejahr. Dadurch kann man das auf einen längeren Zeitraum strecken. Das ist für Arbeitgebende ganz sinnvoll.
Und eine Planungsgröße dann natürlich auch. Ja. Ne? Kann ich dann in dem Zusammenhang als Arbeitgeber verlangen, den Urlaub auch möglichst zügig zu planen?
Das ist ein Standard in der Urlaubsplanung, ja. Also ich habe, wenn man das Gesetz sagt, ich muss Urlaub gewähren, wenn ich gewisse Gründe dagegen sprechen, betriebliche oder Verlangen von anderen Mitarbeitern. Aber das standardmäßig ist es ja schon so, dass die meisten Arbeitgeber, die ich kenne, die sagen, mach eine Urlaubsplanung am Ende des Jahres fürs Folgejahr, damit für alle irgendwie klar ist, wo wird es laufen. Und dann wird nochmal ein spezieller Antrag gemacht, klar. Wenn jetzt immer das zur Elternzeit wiederkommt, sagen wir wollen eine Planung für dieses Jahr und vielleicht schon für das Folgejahr, wenn wir schon spät in dem laufenden Jahr sind. Und das kann ich verlangen, ja.
Das ist ja dann gut. Gut, und dann haben wir den zeitlichen Aspekt, kommen wir zum finanziellen Aspekt. Stichwort Elterngeld, der Begriff ist schon mehrfach gefallen. Ja, wie lange haben wir Anspruch auf Elterngeld? Stefan.
Grundsätzlich kann man hier sagen, haben Arbeitnehmende Anspruch auf 12 Monate Elterngeld, wenn sie gemeinsam erziehen, Alleinerziehende sogar auf 14 Monate Elterngeld. Elterngeld errechnet sich auch immer aus den letzten abgerechneten Monaten, soll also auch eine Entgeltersatzfunktion haben, ist hier aber tatsächlich gedeckelt auf 1.800 Euro netto.
Das heißt also, auch hier können wir eine Aufteilung auf beide Elternteile vornehmen?
Genau, man hat insgesamt, wenn man gemeinschaftlich erzieht, 14 Monate Zeit oder 14 Monate Elterngeldbezug. Man kann sagen, wir machen halbe halbe, du 7 Monate, ich 7 Monate oder gemeinsam 7 Monate. In der Praxis sieht es leider meistens so aus, dass die Frau 12 Monate Elterngeld bezieht und der Mann in Form eines Partnerschaftsmonates 2 Monate, sodass ich auch hier auf diese 14 Monate komme.
Anna, als Gesprächspartnerin und in der Position als Mutter, was hast du denn in diesem Zusammenhang erlebt?
Das Thema Elterngeld und auch das Thema Elternzeit ist in Deutschland ja gesetzlich geregelt. Es bietet dadurch natürlich vielen Familien die Möglichkeit, eine gewisse finanzielle Absicherung und auch Zeit für die Kindererziehung zu erhalten, Kindererziehung zumindest im ersten Jahr. Allerdings sehe ich jetzt in der Praxis erhebliche Lücken und Herausforderungen, die besonders natürlich für Selbstständige, aber auch für alle Handwerkerinnen und Handwerker, die angestellt arbeiten, natürlich deutlich werden. Ganz besonders kritisch ist natürlich die Tatsache, dass Elterngeld auf den Maximalbetrag von 1.800 Euro im Monat begrenzt ist und auch sonst, wenn man diesen Maximalbetrag gar nicht erreicht, dass man natürlich auch nur einen Bruchteil von seinem ursprünglichen Gehalt bekommt, was grundsätzlich natürlich ein fairer Deal ist, weil man ja auch in Anführungszeichen nicht arbeitet. Jeder, der ein Baby bekommen hat, weiß, was das für ein unfassbar krasser Vollzeitjob ist. Ich kann aus meiner Perspektive sagen, für Selbstständige, die nicht immer ein regelmäßiges und stabiles Einkommen haben, ist natürlich die finanzielle Belastung während der Elternzeit erheblich. Denn man hat ja nicht nur die Einkommensreduzierung, sondern man hat auch gleichzeitig Betriebskosten, die man tragen muss. Und es ist auch nicht immer so, dass das Team komplett ohne einen funktioniert oder man hat vielleicht gar kein Team. Also das sind wirklich große Herausforderungen. Meiner Meinung nach fehlt es an einer adäquaten Unterstützung, um besonders die Bedürfnisse von Selbstständigen gerecht zu werden. Und auf der anderen Seite fehlt es aber auch an Unterstützung für Angestellte, also für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Betrieb.
Wir haben beim letzten Mal in unserem Podcast, in unserer Folge über das Thema Frühgeburt gesprochen. Wie ist es in dieser Situation? Gibt es da beim Elterngeld auch Besonderheiten?
Genau, also auch beim Elterngeld werden teilweise bei Frühgeburten die Elternzeiträume, immer die Frage ist, wann die kommen, erweitert.
Was machen wir denn mit gut oder besser verdienenden? Wie geht es denn in dem Zusammenhang?
Da sagt der Gesetzgeber, es gibt eine Höchstgrenze. Die ist mittlerweile auch abgesenkt worden auf 150.000 Euro Jahresverdienst. Mhm. Und die würden dann grundsätzlich kein Elterngeld bekommen, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass da genug Reserven vorhanden sind, um die Zeit der ersten Jahre abzudecken. Ist natürlich auch unglücklich, aber jeder muss sparen.
Gibt es noch weitere Punkte, die gerade vielleicht auch gesetzlich in der Mache sind, die potenziell in der Zukunft in diesem Zusammenhang noch Regelungen ausweiten oder Rechte ausweiten, auch für werdende Eltern beziehungsweise frische Eltern?
Also zum einen kann man aufs Elterngeld zur Hälfte verzichten. Man kann also nur Teilelterngeld bekommen. Dann kann man den Zeitraum von 12 Monate auf 24 Monate strecken. Ich kriege also nur die Hälfte Elterngeld, dafür aber doppelt so lange. Hat den Vorteil, dass es eine mitgliedschaftserhaltende Maßnahme ist und ich halt so lange weiter kostenlos sozialversichert bin oder krankenversichert bin. Das zum einen gibt es noch. Und es soll ja der Vaterschaftsurlaub kommen, so heißt der, grundsätzlich ein bisschen lapidar ausgedruckt, dass man also pro Kind bezahlten Anspruch auf 10 volle Arbeitstage hat. Das Gesetz sollte eigentlich 2024 kommen, aber die Regierung hat leider momentan andere Sachen zu tun, um das Gesetz zu verabschieden. Das steht schon, ist aber noch nicht verabschiedet worden. Wir rechnen aber in Kürze damit.
Also das ist schon quasi auf dem Papier. Und dann geht es um den Zeitraum, unmittelbar Vater geworden zu sein.
Genau. Ab Beginn der Geburt, 10 Arbeitstage, soll der Vater oder der gleichgeschlechtliche Part zu Hause bleiben. Also die werdende Mutter kann sogar einen bestimmen, der zu Hause bleibt. Und der kriegt grundsätzlich vom Arbeitgeber 10 Tage voll bezahlt. Und hier gibt es eine Erstattung aus der Ausgleichskasse U2 wieder. Und dass auch hier der Arbeitgeber keine Mehrkosten hat.
Okay. Welche Pflichten hat der Arbeitgeber im Kontext Sozialversicherung grundsätzlich noch? Elterngeld, Elternzeit? Was ist da? Wir waren ja in den vergangenen Folgen sozialversicherungsrechtlich.
Du erinnerst dich gut.
Ja. Ja.
Also seit dem Jahre 2024, seit dem 01.01.2024, ist Elternzeit ein meldepflichtiger Tatbestand. Sprich, der Arbeitgeber muss mit einer DÜV-Meldung Beginn und danach Ende der Elternzeit separat der Einzugsstelle mitteilen.
Dazu vielleicht die Frage im Allgemeinen an unsere Frau in der Runde und Mutter in der Runde. Anna, welche Erlebnisse und Situation hast du denn in dem Kontext Elterngeld, Elternzeit selbst erlebt?
Grundsätzlich ist es auch so, dass die Beantragung von Elterngeld und Elternzeit ja auch recht kompliziert ist und gerade im Handwerk da auch ganz viele Betriebe, zumindest meiner Erfahrung nach, überhaupt nicht ausreichend geschult sind oder da auch überhaupt nicht ausreichend beraten können und auch viele Eltern diese Anträge absolut überfordern und es absolut kompliziert gestaltet ist. Ich glaube deswegen, dass es besonders wichtig ist, wenn wir jetzt mal auf die angestellten Handwerker und Handwerkerinnen zurückkommen, dass Betriebsinhaber und BetriebshaberInnen verstehen, dass Elternzeit besonders für Frauen einen erheblichen finanziellen und organisatorischen Herausforderungen verbunden ist und es sehr entscheidend ist, dass Betriebe diese Realität auch anerkennen und ihren Mitarbeitern die nötige Flexibilität bieten, um dann am Ende auch Familie und Beruf besser vereinbaren zu können.
Ja, dann kommen wir schon ein bisschen traditionell zu Mythen, die sich so um das jeweilige Thema ranken. Wie ist es denn mit der Aussage, bei gleichgeschlechtlichen Partnern kann nur einer Elterngeld oder Elternzeit in Anspruch nehmen? Einer oder eine? Stefan?
Ja, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass Voraussetzung auch sein muss, entweder ein leibliches Kind oder ein Adoptivkind. Und meistens ist ja so bei gleichgeschlechtlichen Elterneigenschaften, dass ein Partner das Kind adoptiert und zum Zeitpunkt der Adoption hat man natürlich dann auch Anspruch auf Elterngeld beziehungsweise auf Elternzeit.
Das heißt also, da haben wir wirklich nur die reine rechtliche Würdigung zu betrachten, genau. Wie im sonstigen wirklichen Leben auch. Mit Adoption gilt es wie als leibliches Kind.
Genau so ist es.
Okay, dann habe ich noch eine zweite Idee. Entgeltfortzahlung im Falle der Krankheit. Da haben wir ja die Situation auch schon in einem früheren Podcast gehabt und darüber haben wir ja schon sehr ausführlich gesprochen. Aber im Kontext Elterneigenschaft oder Elternsituation, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit während der Elternzeit oder des Elterngeldbezugs muss ich weiterzahlen als Arbeitgeber. Carsten, wie ist das arbeitsrechtlich?
Der Arbeitgeber muss nichts Lohn fortzahlen, wenn ein Mitarbeitender erkrankt oder eine Mitarbeitende erkrankt während der Elternzeit. Wir hatten es, glaube ich, gesagt, die gegenseitigen Pflichten ruhen, also sowohl die Arbeitspflicht als auch die Entgeltzahlungspflicht. Und das ändert sich auch nicht, wenn plötzlich jemand auch nicht arbeiten könnte. Und es gibt so einen Grundsatz in der Entgeltfortzahlung, das ist immer so, die Krankheit muss die alleinige Ursache für die Nichtleistung der Arbeit sein. Und selbst wenn der Mitarbeitende in Elternzeit gesund wäre, gäbe es kein Geld, deswegen gibt es auch keine Lohnfortzahlung.
Das ist ja so wie eine Weiterbildungsveranstaltung hier. Da habe ich richtig dazugelernt. Vielen Dank für die klare Aufklärung. Wenn wir jetzt zum Ende kommen, und auch das ist schon ein bisschen traditionell, ich frage immer danach, was wäre in diesem Kontext, dieser Thematik noch wünschenswert, auch mit Blick entweder auf gesamtgesellschaftliche Themen oder ganz konkret im arbeitsrechtlichen Bereich oder im sozialversicherungsrechtlichen Bereich. Stefan, ich fange mit dir an. Was wäre wünschenswert, was man so als Gesetzesinitiative vielleicht einbringen könnte oder Weiterentwicklung?
Also wünschenswert wäre auf jeden Fall, dass der Vaterschaftsurlaub endlich mal verabschiedet wird, dass wir, weil wir auch von der Europäischen Union darauf angesprochen worden sind oder hingewiesen worden sind, dass wir es einführen müssen. Mhm. Das wäre wünschenswert. Insgesamt natürlich die finanzielle Absicherung für eine Elterneigenschaft ist sehr, sehr gering mit 1.800 Euro netto. Wenn man davon eine komplette Familie praktisch ernähren soll, ist es wirklich wenig. Mhm. Und dementsprechend denke ich mir, wäre hier insgesamt eine Besserstellung der Eltern wünschenswert.
Okay. Carsten, was wäre aus deiner Sicht oder aus arbeitsrechtlicher Sicht mit vielleicht persönlicher Note wünschenswert?
Also ich verstehe, Stefan, wenn er diesen Vaterschaftsurlaub sich auf der einen Seite herbeiwünscht für Arbeitgebende, ist das natürlich nicht immer einfach, nochmal 10 Tage zusätzliche Freistellung zu realisieren. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, insgesamt kann die Arbeitswelt familienfreundlicher werden und sollte sie auch, weil wir diese Kinder brauchen, damit dieses Land weiter funktioniert.
Anna, wie ist deine Sichtweise dazu, wenn du das gesamtgesellschaftlich einordnen möchtest?
Insgesamt zeigt sich, dass die aktuellen Regelungen zwar ein Schritt in die richtige Richtung sind, aber in der Praxis häufig einfach nicht ausreichen, um diesen Bedürfnissen, die moderne Familien heutzutage nun mal auch haben, gerecht zu werden. Ich bin der Meinung, auch mit Blick, da kann man ja gerne mal bei den skandinavischen Ländern abgucken, aber es bedarf einfach der dringenden Anpassung und Erweiterung der Unterstützungssysteme. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Mitarbeitenden während der Elternzeit auch zu unterstützen, sei es durch flexible Arbeitszeitmodelle oder auch vielleicht eine vorübergehende Aufgabenverteilung. Das kann sich alles langfristig positiv auf die Bindung der Mitarbeitenden und dann letztendlich natürlich auch auf ja, so eine sogenannte Betriebsmoral auswirken. Ich glaube, weil das Thema Elterngeld und Elternzeit gerade, wenn man in diesem Prozess drinsteckt, gar nicht so einfach ist, ist natürlich super, wenn man auch als Betriebsinhaber oder Betriebsinhaberin die gesetzlichen Rahmenbedingungen kennt und da auch beraten kann.
Betrachten wir das Ganze als Nachwuchsförderung insgesamt in der Gesellschaft. Ich glaube, das an der Stelle, oder Familienförderung insgesamt. Ja, vielen Dank in die Runde. Vielen Dank auch an Anna, Carsten nach Dresden und Stefan hier im Studio. Schön, dass ihr da wart und ich freue mich darauf, mit euch beim nächsten Mal wieder zu diskutieren. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ihr euch gerne ein paar Minuten Zeit nehmen könnt und uns in der Podcast-App zu bewerten. Und wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt für die nächsten Podcasts, schreibt uns gerne an allesgeregelt@ikk-klassik.de oder auf den Social-Media-Kanälen der IKK Klassik. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Alles geregelt.
Danke auch, Kai. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.